Ja, wir haben schon wieder Podcast-Zeit. Ich sitze hier zusammen mit meinem Partner.
Christoph Magnussen.
Mein Name ist Michael Trautmann. Wir machen den Podcast On the Way to New Work schon über 100 Folgen lang und es ist uns nicht langweilig geworden. Und wir werden immer gefragt, ja, macht ihr denn jetzt Schluss? Nein, wir machen nicht Schluss. Das Buch ist leider auch noch nicht fertig. Da sind wir noch dran, aber wir lernen täglich dazu und wir glauben, dass wir heute ganz besonders viel dazu lernen. Wir sitzen hier in Berlin in einem ganz sonnigen Platz, gucken auf den Fernsehturm, blauer Himmel, Sonne. Wir sitzen bei Fabian Vogelsteller, Gründer von Luxor. Richtig,
Luxo,
oder?
Luxo, Luxo.
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 Aber das nehmen wir jetzt nicht nochmal neu auf. Das ist schon der
Nee,
zweite Versuch.
Zweiter
Ich habe dich erst zu Florian gemacht. Wir bleiben dabei.
Das kann man ja rausnehmen.
Erzähl mal, wie du zum Gründer geworden bist, wie du zum Thema Zukunft gekommen bist. Du hast uns erzählt, dass du dir immer Zukunftsthemen greifst. Ja, wo kommst du her? Wer bist du? Warum sitzen wir hier?
gute Frage. Ich hoffe, die kann ich jetzt beantworten. Also, ich komme eigentlich aus der technischen Richtung von meinem autodidaktischen Lernen her, weil ich Programmierer, Webentwickler bin seit mittlerweile 18 Jahren.
Und man darf dazu sagen, du bist 34, das heißt, du hast sehr früh angefangen.
Ich bin 34, genau. Ich habe sehr früh angefangen. Genau, das könnte man so sagen. Ich bin die Millennial-Generation, die hat dann im Kinderzimmer programmiert. Aber eigentlich habe ich Mediendesign studiert tatsächlich oder Mediengestaltung, Mediengestaltung als Uni und Master und Bachelor und bin eigentlich durch meine Webentwicklung dann zum Blockchain Space gekommen in 2013 und da habe ich ziemlich viele Sachen gemacht, die da einen ziemlich großen Effekt hatten. Da können wir nachher gerne drüber reden und arbeite jetzt an meinem eigenen Projekt Luxor. Das ist eine Blockchain für die Fashion und Lifestyle Industrie.
Wie bist du das erste Mal mit dem Thema Blockchain in Verbindung gekommen? Was hat dich gereizt, dich da beruflich so drauf zu stürzen? Und erklär, du musst es erklären, weil du bist der erste Gast, den wir haben, der große Zeit des Tages mit der Blockchain verbringt. Und wir haben, muss ich vorher sagen, wir haben natürlich vorgebildete Zuhörerinnen und Zuhörer, die wahrscheinlich das schon wissen und die jetzt sich vielleicht einen Kaffee holen, aber die große Mehrheit wird es nicht selber fehlerfrei erklären.
Man hat es gehört, aber wenn man dann plötzlich bohrt, dann...
Genau. Ja, ich glaube, die meisten haben es gehört.
Also erzähl mal Motivation, wie du damit in Berührung gekommen bist und dann erklär mal, was Blockchain ist und dann kommen wir zu deinen Themen, die du gemacht hast.
Ja, Blockchain ist im Grunde genommen eigentlich ein kryptografisches Protokoll, das es erlaubt, dass ziemlich viele Computer automatisiert einen Konsensus finden können. Das heißt, du hast ein Computernetzwerk und in diesem Computernetzwerk gibt es einen State, ja, zum Beispiel, wer hat wie viel Geld gerade, das ist ein State. Und diese Computer können sich einigen, was ist so gerade der letzte Stand und wer hat was. Ja, und das machen die automatisiert über Kryptographie und über so eine Competition, die nennt sich Mining oder andere Konsensusalgorithmen. Und dadurch wissen am Ende dann alle, was ist so der letzte valide Stand, den wir akzeptieren können. Und dadurch hast du in dem Fall Geldsystem ohne Banken, ohne Mittelmann. Oder weil Blockchain noch viel mehr kann, als nur Geld umherzubewegen. Man kann nämlich kleine Programme installieren auf der Blockchain, die nennt sich sogenannte Smart Contracts. Seit Ethereum jedenfalls, seit 2015, kann man kleine Programme installieren und die sind dann, können dann alle möglichen Logiken abbilden. Das könnte ein Katasteramt sein, das könnte der Besitz von digitalen oder von physischen Objekten sein, das kann ein Voting-System sein zum Beispiel. Das alles immer, wo du Ownership hast und wo du wo du Ownership und Besitztum hast und das irgendwie geregelt werden muss. Die heutige Welt macht das automatisiert über Institutionen oder nicht mehr automatisiert, manuell über Institutionen. Ne? Also alles wird heute über Notare oder Agenturen oder State Agencies und so weiter gelöst. Und das sind halt sehr manuelle, sehr langsame Prozesse und das kann man völlig automatisieren, weil man diesen Vertrauenspunkt in der Mitte automatisieren kann.
Aber das heißt ja, das Wissen ist dann nicht mehr irgendwo zentral und die Macht nicht mehr irgendwo zentral, sondern es ist ein komplett dezentrales.
Ja, also technisch funktioniert das so, du hast das Computernetzwerk, in dem alle Computer sozusagen den letzten Stand synchronisieren, automatisiert synchronisieren die das und abhängig von dem Konsensusalgorithmus wissen die sozusagen, was ist der letzte Stand. Das heißt, am Ende weiß jeder, was ist das Letzte, und es sitzt nicht auf einem Computer oder auf einem Server von irgendeiner Institution, sondern es sitzt eigentlich bei jedem auf dem Computer.
Mhm. Und also ist um das nochmal in ein Bild zu malen, das wäre wie so ein Grundbuch, wo ich auch keine Seite rausnehmen könnte, aber jeder wüsste, was ist die letzte Seite, auf der sie drauf ist. Also immer wieder eine neue drauf. Weil genau. Ich kann ja auch zurückgehen und gucken,
genau,
was ist passiert.
Was war der State verlaufen. 3 Jahre, 4 Tage, 12 Minuten und 6 Sekunden vorher?
Genau, du kannst erstens zurückgehen in der Geschichte. Das muss natürlich auch so sein, weil die Computerprogramme müssen ja verifizieren können, wie ging es dahin, wie kam es dahin, warum ist das jetzt der letzte Stand? Und das ist so ein bisschen wie so ein Grundbuch mit komplexeren Einträgen. Ja, das kann auch einfach nur Geld sein, wie bei Bitcoin. Es kann aber auch was Komplexeres sein. Mhm. Und damit hat man eigentlich das ultimative Problem der Menschheit gelöst, nämlich den Vertrauen von Institutionen. Das war ja früher das Stammesoberhaupt oder der König oder heute ist der Staat und andere oder Banken und so weiter und so fort. Und die kann man tatsächlich dezentralisieren. Mhm. Und ich glaube, wir sind zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit in der Lage, dass jeder Geld kreieren kann. Mhm. Tatsächlich jeder Geld kreieren kann. Und das gab's so noch nie. Und das ist nicht nur Geld, was jeder kreieren kann, sondern jeder kann es dann auch benutzen. Und zwar global. Mhm. Das ist so noch nie da gewesen.
Ich habe eine kleine Zwischenfrage. Ich habe gestern länger mit Freunden darüber gesprochen, wo einer also ganz vehement gesagt hat, das ist die größte Energieverschwendung aller Zeiten. Bitcoin ist die größte Energieverschwendung aller Zeiten. Allein Bitcoin braucht den Strom, den Dänemark braucht. Muss das Thema in Zukunft mit so aufwendigen Rechenprozessen sein, also das Mining, muss das so funktionieren, dass so wahnsinnig viel Energie verbraucht wird, oder ist das, sagen wir mal, so ein Geburtsschmerz der Blockchain?
Ja, da hat dein Kollege nicht so viel Ahnung.
Deswegen habe ich den Namen nicht genannt. Ich werde ihm aber sagen, hör dir den Podcast an. Ja.
Ja. Ne, also natürlich aktuell benutzt Bitcoin dieses Competitive Mining. Das heißt sozusagen die Computer, man muss so viel Hashing Power wie möglich reinstecken, um den nächstmöglichen Block zu erzeugen. Das erhöht aber die Sicherheit. Erstens muss man natürlich sagen, das ist nur eine Art des Konsensus. Es gibt auch Proof of Stake und es gibt auch andere Systeme, Delegated Proof of Stake. Man kann auch einfach nur ein Set von Nodes haben, die sagen, das ist jetzt der valide letzte Block. Und wenn einer von denen das sagt, dann stimmt das. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Mechanismen, wie man diesen Konsensus erreichen kann. Der am sichersten ist und jedenfalls aktuell geglaubt wird, am dezentralsten zu sein, ist Proof of Work. Und das ist diese Competition mit Hashing Power. Und die erzeugt aber natürlich eine Sicherheit, ne? Umso mehr Hashing Power benötigt wird, um ein Netzwerk abzusichern, um da in dem Mining mitzumachen, umso höher ist natürlich die Sicherheit, weil nicht jemand einfach mal kommen kann und sagen kann, okay, so, jetzt übernehme ich mal eben das Netzwerk hier mit 90% der Hashing Power, weil ich habe hier den Supercomputer angeschaltet.
Okay.
Das heißt, die Hashing Power vom Bitcoin-Netzwerk sind, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren war das Tausendfache von allen Supercomputern der Welt zusammen kombiniert. Jetzt ist es vermutlich das 100.000-fache. Es ist natürlich jetzt kein guter Vergleich, weil ein Supercomputer kann alles Mögliche berechnen, während die Bitcoin-Miner, die berechnen nur SHA-256. Die machen halt nur eine Aufgabe ziemlich gut. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Sicherheit. Ich meine, wenn ich jetzt die ganze Strompower aller Banken der Welt zusammennehme, das wird vermutlich mehr sein, als das Bitcoin-Netzwerk gerade verbraucht. Da muss man auch irgendwie sehen, wo ist da der realistische Vergleich. Ja, aber wie gesagt, das ist nicht die einzige Methode. Und die meisten Blockchains, die jetzt kommen werden, die benutzen ganz andere Konsensusalgorithmen. Viele basieren noch auf Proof of Work, aber das ist sozusagen die erste, die funktioniert. Ne? Trial and Error. Und wenn dann eine andere dieselbe Sicherheit und dieselbe Dezentralisierung erzeugt, dann wird die das übernehmen. Das hat mit Blockchain an sich nichts zu tun, weil das ist nur... weißt du, ob ich jetzt Vollgummireifen oder Luftgummireifen oder später irgendwie Speichenräder oder was auch immer benutze, ist jetzt nur eine Art des Reifens. Ne?
Was war denn für dich damals die Motivation, in die Richtung zu gehen? Weil du hattest ja gesagt, du bist vom Entwickler, hast eigentlich Mediendesign studiert, bist jetzt in so eine Richtung, wo du sagst, und du hast es auch gerade schon gesagt, die Chance, die Menschheit zu verändern, das erste Mal in der Geschichte. Also da hört man mehr raus als nur
Just another job. Also mich interessiert schon immer eigentlich what's coming next. Mhm. So, das ist für mich das ultimative Ding. Was kommt als nächstes und wie kann ich mich darauf entweder vorbereiten oder wie kann ich darauf hinarbeiten? Mhm. Und ich habe 2013 von Bitcoin gehört, ich habe so einen Artikel gelesen, Kanadier wants to sell house in Bitcoin. Und dann dachte ich so, okay, das habe ich noch nie gehört. Und wenn jemand so ein Haus verkaufen will, dann muss das ja irgendwie interessant sein. Das war irgendwie so ein Seitenartikel, also so ein Clickbait-Artikel. Und dann habe ich da drauf geklickt und dann habe ich mir das durchgelesen. Für mich war ganz, ganz schnell klar, das ist total revolutionär. Das gab es so noch nie. Und seitdem, das 2013 im März, und seitdem bin ich im Blockchain-Space.
Interessanterweise. Erklär mal, vom Lesen eines Artikels, wie bist du reingekommen? Was war dein erste?
Das erste, was ich gemacht habe, ich habe mir Bitcoin gekauft, natürlich.
Wir fragen jetzt nicht, wie viele, aber es war okay.
Naja, ich hatte damals nicht so viel Geld, deswegen war es nicht so viel, aber es war damals 80 Euro oder so, da bin ich reingegangen.
Und das ist ein bisschen mehr jetzt.
Das ist ein bisschen mehr jetzt. Na gut, da ist schon viel zwischendrin passiert. Rauf runter und verkauft und gekauft und verkauft und so. Aber genau, ich bin damals rein, habe das gekauft und habe mir sozusagen, das war ja schon mal eine Challenge, sich in diesen Exchanges da anzumelden und so. Das war ja total spannend. Und das Interessante ist, gleich den Monat danach kam der erste Altcoin. Also Altcoin heißt Alternative Coin. In dem Fall war das Litecoin. Mhm. Litecoin war jetzt nicht wirklich besonders viel anders, weil die haben einfach nur den Hashing-Algorithmus zu Script geändert von SHA-256 und die Blockzeit von 10 Minuten auf 2 Minuten und haben einen anderen Namen gegeben.
Mhm. Aber grundsätzlich
gleich. Ist grundsätzlich exakt das Gleiche gewesen.
Und aber das ist das, was du vorhin gesagt hast. Jeder, wenn er charismatisch und technisch begabt ist und Leute dazu bewegt, sich anzuschließen, kann ja auch eine Kryptowährung geben, die nur von 1000 Leuten benutzt wird. Wenn die 1000 Leute sich einig sind, dass die interessant und wichtig ist, dann...
Ja, wir haben ja ganz viele Freigeldbewegungen, also für die wäre das ja ideal. Die wollen ja die ganze Zeit ihr eigenes Geld kreieren. Mhm. Perfekt, das macht man auf der Blockchain heutzutage. Mhm. Das Interessante ist natürlich hier, das hat diese ganze Altcoin-Movement losgetreten. Das heißt, jetzt auf einmal hat jeder gedacht, so, ach ja, ich kann ja wiederholen, was Bitcoin gemacht hat. Ich werde auch mal so groß wie Bitcoin und das kann man jetzt ja ganz einfach wiederholen, machen wir das mal so. Und Litecoin war der erste. Tatsächlich ist Litecoin heute immer noch da, hat auch sogar ein Market Cap von, glaube ich, über einer Milliarde oder so knapp eine Milliarde immer noch. Mhm. Vielleicht sind es auch 800 Millionen gerade, keine Ahnung. Faszinierend, weil tatsächlich gibt es keinen wirklichen Grund, warum es Litecoin geben sollte, weil es technisch was Gleiches wie Bitcoin. Dann gab es irgendwann mal das Argument, so Litecoin ist Silber und Bitcoin ist Gold. Ja, vielleicht ist das ein Argument, vielleicht auch nicht. Aber was auf jeden Fall passiert ist, ist, du hast dann ganz, ganz viele Cryptocurrencies gehabt. Viele haben mehr experimentiert mit unterschiedlichen Parametern, Sachen, andere haben das komplett von null neu geschrieben, in anderen Programmiersprachen, überlegt, wie man das besser machen kann. Also spannend fand ich zum Beispiel NXT, weil die hatten dann irgendwie ganz viele Sachen auf die Blockchain gebracht, dann konnte man seine eigenen Tokens auf dieser Blockchain generieren, konnte die auch kaufen, verkaufen. Es war aber alles sozusagen eingebaut in das System, also fix. Das heißt, die mussten die Regeln festlegen und dann waren die so fest.
Das heißt, es ist wie so eine App-Plattform, wo du Apps selber machen kannst,
ja,
diese Baukasten, so ein Lego-Baukasten.
So genau. Das, also Bitcoin ist am Ende nur, ich transferiere die Zahl Bitcoin umher und bezahle damit in Bitcoin die Transaktionsgebühren, die zu den Minern gehen. Und bei NXT konnte man einfach noch seinen eigenen Token kreieren. Da konnte man sagen, ja, so heißt er und das ist die Menge. Da gab es ziemlich viele Altcoins, da gab es so 1000 Altcoins oder sowas. Das waren meistens andere Blockchains. Und 2014 kam dann Ethereum dazu. Und zwar Ethereum oder Ethereum in Deutsch. Ethereum war sozusagen die erste, die das komplett neu gedacht hat. Und die Idee war hier, okay, anstatt hier irgendwelche Transaktionstypen einzubauen und wir machen jetzt irgendwie neue Sachen in der Blockchain, lass uns doch einfach eine kleine virtuelle Maschine da reinstecken. Also einen kleinen virtuellen Computer, der alles ausführen kann. Und dann hast du dieselben Sachen wie auf der Blockchain. Du schickst Transaktionen und bist immer authentifiziert durch deine Keys, die du benutzt. Aber der Code kann alles machen. Das heißt, wir müssen nicht vorher festlegen, was möglich ist, sondern es ist dann ja unendlich viel möglich.
Das heißt, das ist wie eine Also eine Plattform, wo dann Leute selber Anwendungen entwickeln können, drauf setzen können.
Genau, in sogenannten Smart Contracts heißt das. Ne? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen verwirrender Titel, weil alle denken, das hat jetzt was mit Law und Gesetzen zu tun. Das sind eigentlich nur kleine Programme, die man installiert. Und die Idee von Ethereum war eigentlich sozusagen, einen Weltcomputer zu machen. Also nicht einen Weltcomputer im Sinne von Cloud, das ist ja auch ein Weltcomputer, aber hier hast du einen Computer, wo alle den gleichen Computer benutzen. Das heißt, alle benutzen denselben CPU, dieselbe Processing Power, alle benutzen denselben Memory und können alle Programme schreiben, die direkt sofort miteinander interagieren können. Also ein Smart Contract zum Beispiel kann mit bis zu 1024 anderen in derselben Transaktion reden. Das heißt, du kannst ganz komplexe Business Logik miteinander verknüpfen, wo jeder Smart Contract völlig unterschiedliche Dinge kann.
Hast du mal ein Anwendungsbeispiel, was leicht verständlich ist?
Also vielleicht ein Beispiel wäre zum Beispiel, ich habe einen Wallet Smart Contract, der ist mein Geld drin, der sagt, ja, diese 5 Keys oder können sozusagen das Geld bewegen und der darf mehr als irgendwie so und so viel bewegen und die anderen nur weniger. Das könnte die Logik in meinem Wallet sein. Das könnte dann natürlich mit vielleicht einem dezentralen eBay reden, wo dann das Produkt in einem Smart Contract gelockt wird. Mein Geld wird in einem Smart Contract gelockt und wenn ich es dann bekomme oder wenn es jetzt kein physisches Produkt ist, ein digitales Produkt, ist es natürlich einfacher. Wenn es ein physisches Produkt ist, wäre nur das Geld gelockt und in dem Moment, wenn ich es bekomme, würde ich das Geld freigeben. Das heißt, er weiß, das Geld ist da und es gibt bestimmte Regeln, ob es jetzt wann es bekommt und wann es nicht bekommt. Das heißt, er hat weniger Risiko. Du hast ein dezentrales eBay. Das könnte auch verbunden sein mit einem Versicherungs-Smart Contract, der dann irgendwie automatisiert auch noch irgendwie eine Versicherungssumme da reinlegt oder die irgendwie verlinkt ist. Das heißt, wenn irgendwas passiert, dann wird die automatisch ausgezahlt. Das könnte dann wieder kombiniert werden mit einem dezentralen Kundeneinkommenssystem, wo dann ein Teil von diesem Verkauf sofort automatisiert an einem Set von Leuten geht, die das als Grundeinkommen bekommen. Also man könnte sich die komplexesten Sachen überlegen. Und die können alle automatisiert ausgeführt werden, wobei das Wallet mir gehört, das dezentrale eBay niemanden, das macht einfach nur bestimmte Sachen, die Versicherung wieder vielleicht zur Versicherung gehört und den Grundeinkommen sind dann wieder andere Leute. Das heißt, man hat diese komplexen Logiken, wo ganz viele Parteien und auch unowned parties, also von niemandem kontrollierte Parteien mit interagieren.
Heißt ja, die größte Herausforderung ist eigentlich Verhaltensänderung, weil plötzlich etwas, was so herrlich angenehm war, man kann sich den Tag totschlagen mit, ich mache einen Eintrag hier, ich schiebe da was hin, mach Copy-Paste hier, würde alles wegfallen. In solchen Fällen? Oder was würdest du sagen?
Es wird einfach nur bequemer. Das ist ja.
Also, sehe ich natürlich auch so, ja, völlig klar. Ich schaue jetzt einfach nur.
Ich weiß ja nicht, ob jemand gerne Formulare ausfüllt. Ja,
ich glaube, Menschen würden sagen nein, aber meine Challenge hier ist einfach nur, dass ich sage, das greift ja so tief ins gelernte Verhalten rein, dass das wahrscheinlich die größte Angst ist oder die größte Sorge oder vielleicht auch die größte Herausforderung, das jetzt zum Laufen zu bringen.
Also erstens natürlich die Challenge ist hier eher die Apps und die User Interfaces, die mit dieser neuen Technologie interagieren, weil du willst nichts mit Private Keys zu tun haben normalerweise, das ist für dich, das ist zu technisch, ne? Schon Leuten zu erklären, dass man jetzt für Benutzernamen ein Passwort braucht und E-Mail-Adressen eintragen muss und so, das war ja auch schon eine Challenge. Also wir haben ja jetzt gerade schon in den letzten 20 Jahren alle Verhaltensweisen geändert auf ein komplett neues System, was ja völlig auch vorher nicht da war. Ne? Eigentlich die Möglichkeiten, die dieses Web 3.0 hat, ist Sachen viel einfacher zu machen. Völlig automatisiert. In einer Art und Weise, dass du nie wieder Formulare ausfüllen musst. Du brauchst auch nie wieder ein Login. Du kriegst nie wieder einen Account. Du machst bei etwas mit und dein Gerät, zum Beispiel dein Telefon, authentifiziert sich automatisiert. Und das heißt, du musst da keine neuen Accounts mehr registrieren oder irgend so eine Sachen. Du kannst immer sofort interagieren. Weil du dich hier auf dem Aktionslevel authentifizierst, das ist ja das Interessante. Du loggst dich nicht vorher ein und dann machst du was, sondern in dem Moment, wenn du was machst, schickst du ja deine Authentifizierung theoretisch mit, weil du signierst ja deine Transaktion. Das ist ja schon eine Authentifizierung. Ja.
Und sobald es alles im Hintergrund läuft, dann
fragt sich auch gar nicht mehr. Es wird einfach für den Endnutzer wird's einfacher. Ja, und der kann natürlich jetzt Sachen besitzen, die er vorher so immer jemanden anvertraut hat, das heißt hier eine Bank, da logge ich mich bei der Bank ein, ne? Oder Digitale Ownership gibt es ja so noch gar nicht. Das wäre dann was Neues. Oder wenn man irgendwelche Zertifikate hat, dann kriegt man meistens Papierform oder PDFs. Das ist nicht wirklich verifizierbar. Also heute jemand, der ein Grafikprogramm benutzen kann, der könnte sich ja durch die Welt schummeln ohne Probleme. Das ist ja wirklich absurd einfach.
Eigentlich
die
schon,
Welt passiert hier gerade auf selbst Behörden sagen, drucken Sie mal aus und kommen Sie mal vorbei und zeigen mir, was die andere Behörde da ausgedruckt hat. Wo ist denn da die Sicherheit?
Ja.
Also oder die machen einen Stempel auf so das Dokument mit dem Passbild daneben, dass der Stempel auch noch über das Passbild geht. Das ist ja alles lächerlich, hochgradig lächerliche Sicherheit. Ne?
Ja.
Wir leben in einer völligen Vertrauenswelt. Das finde ich übrigens das Spannendste. Wenn man erstmal merkt, tatsächlich, wie man Sachen verifizierbar machen kann, merkt man, dass unsere aktuelle Welt ein reiner Vertrauenshaufen ist hier.
Ich habe neulich ein YouTube-Video gesehen über Cybersecurity, wo das Kamerateam dann rumgelaufen ist und Leute so darüber gefragt hat, ja, okay, was ist denn so deine Passwortstrategie? Ja, ich habe meinen Geburtstag. Ja, wie ist denn dein Geburtstag? Er hat alles so, erzählt.
Ich weiß, für Jimmy.
Ich weiß gar nicht, ob es gefaked,
Ich glaube. Das meistens ist so immer.
Also Security würdest
Geburtstag
du sagen.
Geburtstag oder Hallo oder mein Vorname oder der Name meines Mannes oder meines Hundes plus 1, 2, 3 Ausrufezeichen.
Oder 2-Stunden-Login nie gehört. Was ist das?
Also das Security, Vereinfachung, also es sind verschiedene Aspekte, die das Leben, also das, was viele Leute immer erstmal als, also ist ja eine Einstiegshürde, oh Gott, jetzt Blockchain schon wieder was Neues, aber du sagst, das macht das Leben einfacher.
Wird am Ende das Leben einfacher machen, aber das Spannende ist eigentlich nicht, dass ich die alte Welt optimieren kann, das ist eine nette Sache, das ist so ein Side-Effekt, da werden auch viele Systeme einfach ganz lange warten, also ich meine, wir haben heute noch Faxgeräte, da fragt man sich, warum hat man heute noch ein Faxgerät? Warum macht meine Allianz-App zum Beispiel, wenn ich mein Bild einscanne, reduziert die Grafik von diesem eingescannten Dokument zu einem Faxgerät-Level und schickt es dann an die Allianz? Weißt du? Also es wird natürlich, die alte Welt wird teilweise noch so weiter funktionieren. Das Spannende ist, man kann komplett neue Sachen machen. Sachen, die vorher gar nicht möglich waren. Ne? Zum Beispiel neue Art und Weisen, wie die Menschen miteinander arbeiten. Mhm. Also man kann zum Beispiel man hat ja eine Dezentralisierung. Man hat zum ersten Mal die Möglichkeit, dass Leute direkt miteinander interagieren können. Und zwar vertrauensvoll oder vertrauenslos, wie man es halt trustless.
Vertrauen ist nicht notwendig. So.
Also Vertrauen ist halt nicht mehr so groß notwendig, wie es vorher war. Das heißt, man kann mit Fremden interagieren. Man kann mit Fremden direkt auch finanziell oder monetär oder Besitztumstransaktionen machen, ohne dass man
Angst haben muss.
Irgendwie jemanden dazwischen braucht.
Ja.
Genau, oder Angst haben muss. Das heißt, das revolutioniert, das bringt komplett neue Businessmodelle, eine komplett neue Zukunft und ist eigentlich auch der perfekte Anfang für die neue digitale Zukunft, also oder virtuell digitale Zukunft, in die wir uns gerade reinbewegen.
Dein aktuelles Projekt, da kommen wir ja gleich noch zu, ist vielleicht ein gutes Anwendungsbeispiel. Aber kommen wir nochmal von den ersten 80 investierten Euro zum ersten beruflichen Engagement. Wie wirst du dann beruflich reingerutscht?
Genau, also ich mache schon Webseiten, seit ich eigentlich 14 bin, mache ich Webseiten. 14, 15, 16, genau. Und ich habe dann immer schon auch Open Source gemacht. Ich habe mal ein Content-Management-System in PHP geprogrammiert. Das heißt Findura, das ist auch mein Twitter-Handle, ist mein Content-Management-System, weil nämlich mein anderer Nickname da schon weg war. Und das gibt's auch heute noch. Benutzen auch ein paar Leute, wurde ein paar hunderttausend Mal runtergeladen oder so, aber über einen langen Zeitraum. Ich bin sozusagen als Webentwickler gewesen in Startups und so weiter und so fort und Ethereum, die als das Projekt kreiert wurde, ich habe das verfolgt.
Was kommt woher, wo ist Entstehung?
Also der Vitalik Buterin hat das White Paper geschrieben initial, es ist total dezentral, weil er kommt aus Kanada, gebürtig in Russland geboren, aber Kanadier. Die Initialleute, die das gebaut haben, waren Jeffrey Wilke aus Amsterdam und Gavin Wood war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, in London. Das heißt, theoretisch ist es so Amsterdam, London, Kanada, könnte man so sagen. Announced wurde es in Bitcoin Miami Konferenz. So. Also alles im Blockchain Space ist von Anfang an total global. Da gibt es keine Grenzen. Die spielen auch gar keine Rolle. Genau, er hatte das White Paper veröffentlicht und die Idee war sozusagen, okay, lass uns doch eine programmierbare Blockchain machen. Da können wir alles machen. Müssen wir doch nicht hier irgendwie alles Schritt für Schritt einbauen. Da müssten ja immer die Blockchain-Core-Entwickler gefragt werden, hey, können wir nicht Feature XY hinzufügen? Ja. Natürlich machen wir das programmierbar, das ist viel besser. Das war total revolutionär. Die ganze Bitcoin-Community hat gesagt, geht gar nicht. Ist ja nicht skalierbar, bla bla bla. Und dann habe ich aber gehört, und ich war hier bei dem Bitcoin Center Berlin Opening, das war so ein Coworking Space, und da habe ich gehört, okay, die öffnen hier ein Office in Berlin, Ethereum. Also die Foundation, die Stiftung ist in der Schweiz, und die haben hier auch eine Firma gegründet, um Entwickler anzustellen. Die Ethereum DEVUG, also die DEVUG sozusagen. Und das war natürlich super, weil ich habe gerade nach einem Job geguckt und dachte, hey, super, ich würde so gerne in den Blockchain Space arbeiten.
DEVUG ist die Mischung aus Developer und Refugee, oder?
DEV heißt eigentlich Developer.
Ja, ist klar.
UG ist sozusagen Unternehmens.
Ach so. DEVUG. Also
DEVUG.
Nicht DEVUG. Okay,
habe ich
verstanden.
Ja, DEVUG, genau, UG ist es. Und
Rechtsform, ja.
Genau, was dann passiert ist sozusagen, die ich habe mich mit denen connected, und die haben genau den Tag später hat der Presale begonnen. Das heißt, man konnte Ether vorkaufen, um sozusagen das Netzwerk zu unterstützen und es möglich zu machen. Und die haben in einer Woche, glaube ich, wurden 18 Millionen, also 31.000 Bitcoin eingenommen. 31.000 Bitcoin war zu dem Zeitpunkt 18 Millionen. Das war der größte Crowdsale in der Geschichte der Menschheit, könnte man so sagen, und natürlich nur in Bitcoin. Und die Medien haben nichts davon erfahren, weil sie haben sich auch nicht dafür interessiert. Ne? Mittlerweile, wenn du auf die größten Crowdsales der Geschichte in Wikipedia guckst, das sind 90% Projekte auf Ethereum. Und ein Computerspiel, Star Citizen, die über 1,5 Jahre 150 Millionen eingesammelt haben oder so. Oder vielleicht jetzt 200 Millionen. Auf jeden Fall hatten sie dann Geld, die waren noch relativ disorganisiert, und irgendwann mal kam ein Headhunter auf mich zu und hat gesagt, hey, Ethereum is looking for a C++ Developer. Und da dachte ich, gut, ich bin kein C++ Entwickler, keine Ahnung, warum du mir schreibst, aber schön zu wissen, dass die jetzt schauen. Dann bin ich dann nochmal hingegangen, habe mit denen geredet. Und dann haben die intern die Nachricht weitergeleitet, und dann kam der Alexander van de Sande auf mich zu. Der kommt aus Rio, und er hat dieses Konzept des Mist Browsers, also des Mist im Sinne von Nebel und nicht von die Kuhscheiße. Es ist vielleicht im Deutschen ein bisschen schwierig zu erklären. Mhm. Er hat das Konzept des Mist Browsers, des ersten dezentralen Webbrowsers kreiert. Er hatte da so ein YouTube-Video kreiert, dann wird das erklärt, was der macht, das gibt's auch heute noch. Und er braucht jemanden, der das baut. Und da ich ein Buch in Meteor.js geschrieben hat, so eine JavaScript-Library das Jahr vorher, und ich halt Full-Stack-Entwicklung konnte und das sowieso schon mein Hobby war seit 2 Jahren, 3 Jahren, war das natürlich super. Und dann kam er auf mich zu und gefragt, hey, hier, willst du uns nicht helfen, das zu bauen? Und ich dachte, natürlich.
Und auf euch habe ich gewartet.
Genau, ja. Ich habe ja die ganze Zeit gewartet, dass ihr euch meldet. Genau, ja. So ungefähr war das. Und dann seitdem bin ich sozusagen bei Ethereum seit Januar 2015 gewesen. Das war 6 Monate, bevor das Netzwerk offiziell gestartet ist. Also das hat dann 6 Monate später gestartet. Ich bin dann dahin und habe dann den Mist-Browser gebaut, habe das Ethereum-Wallet gebaut, habe so eine Whisper-Chat-Applikation gebaut, die so ein dezentrales Protokoll benutzt, und ganz, ganz schnell so die ersten Interfaces und Use Cases für Ethereum gebaut.
Und alleine, oder hast du ein Team gehabt, oder ist das auch so mit vielen Entwicklern around the globe?
Es ist auf jeden Fall sehr dezentral gewesen. Mhm. Also initial habe ich und Alex das gebaut. Mhm. Ich war natürlich der Programmierer, eher der Interface Designer. Er hat aber auch mitprogrammiert. Und später ist dann unser Team gewachsen, und natürlich war es auch ein Open Source Projekt. Das heißt, Leute konnten contributen von Anfang an. Mhm. Das ist natürlich am Anfang nicht so viel der Fall. Also ich habe das initial da komplett gebaut, eigentlich, könnte man sagen. Und ich habe auch an vielen anderen Sachen gearbeitet. Also das war sozusagen das erste Interface von Ethereum, die ersten Applikationen, die Ethereum selbst gemacht hat, die gezeigt haben, was kann man denn überhaupt mit so einer neuen Blockchain machen? Was ist in den Smart Contracts? Viele Entwickler haben zu Ethereum gefunden, weil sie eben das Ethereum Wallet benutzt haben, wo sie mit Smart Contracts interagieren konnten, auf einer Interface-Ebene. Mhm. Das heißt, sie hatten eine Benutzeroberfläche, um Smart Contracts zu deployen und dann damit zu interagieren. Und das hat den Leuten erst so ein bisschen die Augen geöffnet. Mhm. Okay. Ich habe dann die ersten 3 Jahre oder die nächsten 3 Jahre auch an Web3.js gearbeitet. Das ist die JavaScript-Library, die meisten Entwickler heute noch benutzen. Also dann über den Zeitraum, der Mist-Browser wurde 12 Millionen Mal runtergeladen, Web3.js über 2 Millionen Mal als Library. Und wir hatten übrigens für das Ethereum Wallet und den Mist Browser keine Download-Seite. Das heißt, man musste auf GitHub, auf die Release-Page gehen und da das runterladen. Weil natürlich aber der Andrang irgendwann so groß wurde, kommen da auch 12 Millionen Downloads zustande.
Wahnsinn, ja. Und wie ist dann der Sprung von dort in diese, ist das dann die nächste Stufe, war dann die Gründung deiner eigenen Company?
Das kam dann ein bisschen später. Also ich habe die letzten 4 Jahre bei der Ethereum Foundation so gearbeitet, also bei der Ethereum Refugee. Und da habe ich, wie gesagt, ziemlich viele von den User Interfaces und Entwicklertools gebaut. Und bin seitdem eigentlich in diesem Space ziemlich bekannt deswegen, weil die Entwickler benutzen halt meine Tools jeden Tag und die haben durch mich oder durch das Ethereum Wallet und so weiter, die Trader und Investoren, die haben das benutzt, um ihre Coins zu halten. Es war auch das erste Wallet, was Custom Tokens erlaubt hat, also Tokens, die man auf der Ethereum Blockchain baut. Und die Entwickler haben halt damit rumgespielt. Und deswegen hatte ich da den Status natürlich in dem Space. Und im November 2015 habe ich dann einen Draft von Vitalik genommen, also einen Entwurf von Vitalik, und habe das als Standard proposed, sozusagen vorgeschlagen. Und das ist der ERC-20 Token Standard. Das ist sozusagen einfach nur ein Interface-Standard, der sagt, wenn du einen Token machen möchtest auf Ethereum, dann sollte der mindestens die Funktion haben. Wenn er die hat, dann ist das ja kompatibel, dann kann jetzt jedes Wallet das integrieren, jede Exchange kann das integrieren und so weiter. Und dieser Standard, der ist dann adoptiert worden und ist sozusagen heute der meistgenutzte Smart Contract Standard in der Welt, könnte man sagen. Also, weil alle Tokens, die danach kreiert wurden, basieren da drauf, und weil das jetzt auf einmal so einfach war, Tokens zu machen, weil man musste nur einen Smart Contract schreiben und nicht mehr eine ganze Blockchain aufsetzen, hatten wir dann eine ganze Welle von ICOs, über, was weiß ich, 5000 ICOs, insgesamt 20 Milliarden eingenommen in 2017. Das hat dann auch zu der Bubble in 2017 geführt, weil natürlich ganz viel neues Geld reingekommen ist, weil alle dachten, jetzt ICO ist das nächste Ding, ich will jetzt auch in den ICO investieren. Die mussten dann meistens vorher Ether kaufen, um automatisiert in einem ICO mitzumachen. Also das Schöne bei einem ICO ist, es ist ein Smart Contract, also ein kleines Programm, den schicke ich Ether rein und der gibt mir die Tokens zurück, völlig automatisiert. Da kannst du komplette Regeln bauen, dass die Frühen mehr kriegen als die später kommen und so weiter und so fort. Das heißt, früher war es eigentlich so einfach wie eine Transaktion mit Ether und ich war dabei und hatte dann den Token. Wenn der irgendwann mal das Projekt erfolgreich wurde oder der Token gehandelt wurde, dann hatte ich natürlich meinen Anteil, ohne dass ich mit jemandem reden musste, ohne dass ich irgendwas machen musste. Und das war natürlich ein Gamechanger. Ne? Das hat ja Crowdfunding revolutioniert. Deswegen sind heute alle Crowdfunds eigentlich auf Ethereum passiert, die großen. Und das größte Projekt war EOS. Die haben 4 Milliarden eingesammelt über ein Jahr lang.
Was war da der Business Case dahinter?
Also EOS ist eine eigene Blockchain. Und zwar EOS ist sozusagen eine Blockchain, die sagt, sie ist besser als Ethereum.
Okay.
Also, oder skalierbarer als Ethereum. Was jetzt passiert ist in 2016, 17, ist dann sozusagen ganz, ganz viele Projekte, also sind sozusagen die Altcoins von Ethereum entstanden. Ne? Früher gab es so die Altcoins, so Bitcoin, jetzt machen wir Bitcoin besser, weil wir haben es irgendwie, machen andere Parameter und so. Jetzt haben wir sozusagen die Altcoins von Ethereum, die versuchen, die bessere Smart Contract Blockchain zu bauen. Dabei ist natürlich das teilweise fraglich, weil die große Innovation kommt aus dem Ethereum-Space. Es hat mittlerweile, sind 80% aller Blockchain-Entwickler mit Sicherheit Entwickler, die auf Ethereum bauen. Das heißt, es hat die größte Community, das größte Wissen, die größte Menge an Werkzeugen und Tools, die es gibt. Es ist einfach die größte Community. Und die anderen versuchen natürlich, das so ein bisschen vom Kuchen abzubekommen, könnte man so sagen.
Wenn du jetzt auf den, es waren diverse Veranstaltungen auch letztes Jahr, wo es dann irgendwie ein Thema war, und auch vorletztes Jahr, ne, klar, auf jeder Bühne ist es mit dabei. Und gefühlt ebbt das dann als Euphorie in den Firmen immer wieder schnell ab. Das ist so die typische, erstmal super spannend, dann dauert es denen zu lang und dann geht es wieder ein bisschen runter. Bei dir merkt man ja klar, du bist halt voll drin, du kennst den Space, du weißt, wovon du sprichst und du siehst das auch. Kannst du ein bisschen Licht mal reinbringen in den Nebel und sagen, okay, pass mal auf, wenn wir jetzt mal drauf gucken auf, wie weit weg ist das in der Adaption in auch großen Konzernen, in Firmen oder laufen die voll dran vorbei? Kannst du das ein bisschen einordnen?
Klar. Also wie ich bin ja in dem Space schon lange, dann haben die irgendwann mal alle begonnen, Konferenzen zu, also vorher war das Thema on the floor in den Konferenzen Blockchain und die Themen waren alle irgendwie Big Data und so und Cloud und bla bla bla. Irgendwann hat sich das umgedreht, dann waren die Diskussion nur noch Blockchain und dann gab es nur noch Blockchain-Konferenzen. Und jetzt haben wir eine massive Menge an Blockchain-Konferenzen in der Welt. Und ich habe natürlich auch viel Kontakt mit Unternehmen und so weiter und auch die auf Konferenzen getroffen und mit denen geredet und ich habe da auch einen guten Einblick. Die sind in dem Stadion, dass die gesehen, am Anfang war es so skeptisch, ja Blockchain, das ist alles Bitcoin hier, damit machen wir mal nix. Dann haben sie irgendwann mal begonnen, intern R&D-Teams zu haben und haben versucht rauszufinden, was kann man denn machen. Dann sehen sie, okay, mit Smart Contracts kann man ja ziemlich viel machen. Ja, unser Bond-Trading kann man ja völlig automatisieren. Also die sehen, dass es funktioniert. Und dann der nächste Schritt ist sozusagen, okay, was machen wir denn jetzt? Und dann ist natürlich die Idee, na, machen wir doch hier unsere Private Chain, machen wir eine interne Blockchain, die zwischen uns zwei Unternehmen oder nur alleine intern, um Prozesse zu optimieren. Das ist eine gute Sache. Das ist natürlich, sich mit der Technologie zu beschäftigen und Prozesse zu optimieren. Das hat aber mit Blockchain nicht viel zu tun.
Das ist eher ein Abfallprodukt.
Nee, eigentlich nicht. Das ist schon eine Prozessoptimierung, weil du ja auch in den Firmen halt ziemlich viele, du hast ja den Software-Kalk. Ne? Ja. Erstens das heißt, du hast keine wirkliche Zentralisierung der Daten. Und du hast natürlich auch viele Departments, die sind alle unterschiedlich und die müssen sich immer ständig abgleichen und da werden Excel-Dateien rumgeschickt. So funktioniert ja die Welt in der Firma, ist ja der Hammer. Wenn der Excel-Dateien werden durch die Gegend geschickt.
Also richtig, immer mit Farben drin, weil Excel ist ja das weit verbreitete Mal auf der Welt. Okay, jetzt bin ich böse, aber
ja,
es ist ja nicht da.
Ja, es ist der Hammer. So, dass die Welt ist schon mal auf Excel, aber es ist halt immer noch dieses Händische, ne?
Ja.
Aber Blockchain ist natürlich dann am stärksten, wenn du ganz viele Parteien hast, die miteinander interagieren wollen, die sich eigentlich gar nicht vertrauen oder die sich gar nicht vielleicht auch kennen. Also in einem öffentlichen Setting ist die Blockchain natürlich am stärksten. Deswegen hat sie ja auch einen Space kreiert, der in der Spitze 500 Milliarden wert war aus dem Nichts, weil sie einfach eine Funktion erfüllt, die vorher nicht nur von Institutionen erfüllt wurde. Und die Unternehmen werden jetzt in den nächsten Schritten dazu hinkommen, okay, eigentlich ist the real deal ist die Public Blockchain. Und da trifft eigentlich ziemlich gut Luxo rein. Warum mache ich Luxo und warum machen wir eine Blockchain für ein bestimmtes Vertical? Weil wir einfach wissen, Blockchain wird jetzt in den nächsten Jahren überall adaptiert werden, weil das ist einfach eine Technologie, die erfüllt einen Zweck, den konnte man vorher nicht lösen. Und der einzige wirklich sinnvolle Zweck oder wirklich interessante Zweck ist, wenn ich das in der Öffentlichkeit mache mit meinem Kunden oder mit meinen Usern. Wenn ich sozusagen meine Dinge, die ich provide oder die ich bringe, wenn ich die vertrauenswürdig machen kann. Und wir machen in dem Fall eine Blockchain für den Fashion- und Lifestyle-Space. Das heißt, die 1 Milliarde Leute auf Instagram, könnte man sagen, die interessiert sind an Communities, an Trends, an Luxury, High-End-Fashion. Dafür ist eine Blockchain perfekt, weil man könnte Community-Tokens kreieren. Das heißt, ich als Influencer kann meinen eigenen Token generieren, den ich an meine Follower verteile. Ich kann natürlich die Items, die ich kaufe, jetzt digital besitzen. Das heißt, ich habe eine ganz andere, ich habe eine direkte Ownership, ich habe eine direkte Verifizierbarkeit. Das heißt, wenn ich jetzt eine Handtasche von Chanel oder Gucci oder so weiter habe, dann weiß ich, ich habe eine von 1000. Es gibt nur 1000, die ist 100%ig authentifizierbar. Wenn ich auf dem Sekundärmarkt verkaufe, weiß die auch der Käufer, der kauft eine echte. Ich habe auf jeden Fall eine Kundenbeziehung, die hier möglich ist, weil ich bin ja eine Adresse auf der Blockchain. Ich kann ständig erreicht werden. Wow. Ich kann auf einmal ein ganz anderes Marketing haben, und zwar persönliches Marketing, und eine komplette Community kann sich einfach um die Brands und um Influencer und so weiter bauen. Und was eigentlich das Spannendste für uns ist, und das geht jetzt eher so in die Luxo-Richtung, ist, die Welt bewegt sich extrem stark hin zu Virtualisierung. Also VR, Virtual Reality, AR, Augmented Reality wird ein riesengroßes, das wird die Welt komplett verschlucken. So ein bisschen wie die Telefone das schon getan haben, die Smartphones. Und das ist natürlich der perfekte Step dahin, weil in dieser Welt will ich digitale Güter haben, will ich digitale Kleidung haben, will ich digitale Avatare haben, und die müssen idealerweise natürlich sind die begrenzt. Das heißt, es gibt nicht eine Firma, die kann unendlich davon verkaufen, sondern es gibt dann halt nur 100.000, und dann wären das natürlich Collectibles, die man handeln könnte, die Wert gewinnen können und so weiter und so fort. Und dass das Interesse da ist, das haben wir schon gesehen. Fortnite, das meistgespielte Computerspiel aktuell in der Welt, hat 3 Milliarden letztes Jahr an Profit gemacht, mehr als Amazon. Und die haben nur digitale Avatars und Dance Moves verkauft.
Wahnsinn. Krass. Das ist eine Frage, also das ist ein schönes Beispiel. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut nachvollziehbar anhand der Branche. Ich glaube auch für den ganzen, also für den ganzen Herstellungs-, Produktionsprozess, also auch dafür ist das natürlich eine
Wahnsinns-, ja, du kannst natürlich eine Transparenz in der Supply Chain,
Fair Cotton,
Provenance Aspekte, und so weiter, genau. Kann man auch alles machen. Mhm. Das, glaube ich, aber passiert eher auf internen Blockchains und auf Private Blockchains zuerst, weil das einfach eine größere Skalierung braucht. Mhm. Ja.
Gleich geht's weiter mit dem On the Way to New Work Podcast. Hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung und Michael wäre gerne dabei gewesen, denn es geht um ein Unternehmen, was er großartig findet und er sich auch sehr gefreut hat, dass wir hier einen Werbepartner haben, den er so gut findet. Es geht nämlich um Dr. Wolf. Vielleicht sagt ihr, habe ich noch nie gehört, aber was ihr bestimmt gehört habt, sind Produkte wie Alpecin, Doping für die Haare, oder Bio Repair. Dr. Wolf ist nämlich ein Hersteller von Markenprodukten im Bereich Haare und Haut, also Arzneimittel und Kosmetik in einem. Und ganz konkret geht es darum, dass Dr. Wolf, die in Bielefeld sitzen, also im Herzen Ostwestfalens, was, by the way, ein recht wichtiges Ballungszentrum ist für den deutschen Mittelstand, da sitzen auch viele unserer Kunden, was die versuchen momentan ist, die Marken digitaler zu machen. Also Marken wie Alpecin, aber auch Plantur, also das, was eben Dr. Wolf auszeichnet. Und konkret werden dort gesucht Data Scientists, Data Engineers, Head of Online Marketing, Junior Performance Marketing Manager. Also alles, was man braucht, um digitaler zu werden. Ich kannte das Unternehmen nicht so gut wie Michael. Ich habe mich ein bisschen eingelesen und mal tatsächlich dann rumgeforscht. Wir haben auch Produkte bekommen zum Testen. Das habe ich wiederum ausgiebig getan. Und was ich spannend finde, ist tatsächlich, wie man dort meines Eindrucks nach vorgeht, wenn es darum geht, neue Sachen auf den Markt zu bringen, dass es nicht einfach nur eine Werbemetapher ist, sondern man versucht, Gesetzmäßigkeiten in Frage zu stellen, aber eben nicht ängstlich, aber auch nicht zu verrückt zu werden. Also wirklich so mit einer guten Haltung auf ein Ziel zuzulaufen und das macht echt einen guten Eindruck. Insofern schaut mal rauf, wenn ihr dabei sein wollt, ein solches Unternehmen digitaler zu machen. Es gibt einen Link, omr.drwolfgroup.com. Wolf schreibt man mit 2 F. omr.drwolfgroup.com und dort findet ihr die verschiedenen Stellen. Und jetzt geht's weiter mit dem On the Way to New Work Podcast.
Wie sieht dein Business Case aus? Also wer wird dir dafür irgendwann Geld bezahlen? Wer zahlt dir jetzt schon Geld? Wenn du darüber reden magst, wie hast du dein Unternehmen finanziert? Also wie geht man daran und sagt, ich mache jetzt mal die Blockchain für die Fashion-Industrie weltweit? Wie geht das?
Vielleicht kann ich da nochmal einen Schritt zurückgehen, weil auch um die Klarheit in dem ganzen ICO und diesem Bubble rauszunehmen. Als die ICOs passiert sind, haben die meisten Leute gedacht so, okay, super, ICOs heißt 10-mal mehr Geld, super, ich muss jetzt irgendwie in den nächsten ICOs investieren. Die viele Startups haben gedacht, ICOs nehmen Geld ein, super, wir brauchen Geld, lass uns doch ein ICO machen. Ne? Das Problem ist, das waren Apps oder normale Business Use Cases, die jetzt versuchen, irgendwie einen Token zu verkaufen, wo sie doch gar keinen brauchen.
Der nichts mit ihrem Ursprungs-,
der auch gar nichts mit dem System zu tun haben. Sie machen damit eine Eintrittshürde, weil um einen Token zu bewegen auf Ethereum brauchte man natürlich auch Ether. Das heißt, du hast 2 Token, die du brauchst, um mit dem Projekt zu interagieren am Ende. Und das große Problem, was hier stattgefunden ist, dass die Evaluierungen 2 völlig verschiedene sind. Wenn ich in eine Blockchain investiere, dann investiere ich in ein Ökosystem. Ein Ökosystem, auf dem unendlich viele Sachen gebaut werden können. Das kann riesig viel wert werden, weil diese Cryptocurrency der Blockchain ist begrenzt, die brauchst du, um die Blockchain zu benutzen. Umso mehr Apps da drauf laufen, umso mehr wollen diese Cryptocurrency haben. Das heißt, andere beginnen die dann zu halten, wie Geld. Das heißt, du hast dann auf einmal eine monetäre Bewertung und auf einmal haben wir halt 50, 100 Milliarden an Bewertungen, die selbst heute im Boden des Marktes bei Ethereum noch 12 Milliarden sind. Wir sind jetzt gerade am Boden und sind 12 Milliarden. Das heißt, die Bewertungen sind völlig neue. Wäre natürlich, wenn ich einen App-Use-Case habe und ich möchte hier irgendwie meine Service XY machen und ich da irgendwie einen Token reinbastel, im besten Falle ist dieser Token halt wert, was Equity wert wäre, dieser Firma, und das sind 100 Millionen, ne? 200 Millionen. Das heißt, die Leute dachten, sie investieren in ein mehrere Milliarden Projekt, investieren aber eigentlich in eine normale Equity-Evaluierung. Gehen aber dann bei einer Evaluierung bei 50 oder 100 Millionen rein. Das heißt, sie sind ja schon bei dem, was überhaupt die Firma je werden könnte, reingegangen, okay, so ungefähr. Ja. Das ist das Problem. Dadurch haben sich auch 2017 ziemlich viele Leute verbrannt. Weil sie natürlich jetzt hier in etwas investiert haben, was nicht die gleiche Bewertung ist. Das ist gar eine riesen Verwirrung. Mhm. natürlich Projekte davor haben diese 10.000 X gemacht. Also Ethereum hat 30.000 mal mehr an Wert gewonnen. Bitcoin hat ja bei null begonnen. Viele von den Blockchains haben einen riesen Wertzuwachs. Und wenn du heute in die Top 10 der Cryptocurrency Charts guckst, dann sind das fast alles Blockchains. Mhm. Weil das hat diese Größe. Es gibt auch erfolgreiche Token-Projekte. Binance zum Beispiel hat eine Bewertung von 800 Millionen. Und der Token ist nur dafür da, dass du Gebühren sparst auf den ihrer Handelsplattformen. Und trotzdem 800 Millionen Wert, Bewertung. Das heißt, es geht schon, man kann tokenized Services und Companies haben, dann muss es aber sinnvoll sein. Und das Sinnvollste für diese Firmen wäre dann eigentlich ein Security Token, das ist eine Art Anteile, Equity. Und das würde dann auch der passen, wenn die Evaluierung stimmt. Wir, und du fragst, was unser Businessmodell ist, wir machen eine Blockchain. Das heißt, wir sind eher in der ersteren mhm. Kategorie. Wir machen eine Blockchain, auf der die genauso funktioniert wie Ethereum. Sie ist sozusagen baugleich. Sie hat einen etwas anderen Konsensusalgorithmus, aber sie ist direkt für dieses Vertical und für diese Nische da. Das heißt, alle Use Cases, die im Fashion Lifestyle Bereich existieren, sollen natürlich idealerweise auf Luxo laufen. Da hier gibt es natürlich eine natürliche Anziehung. Das heißt, wenn ich ein Startup bin und ich baue jetzt gerade auf Ethereum, dann habe ich ja auf Ethereum, teile ich mir gerade die Ressourcen mit der ganzen Welt und allen Industrien. Da gehe ich natürlich auf eine Blockchain, die für meinen Space gemacht ist, die dieselben Kunden anzieht, dieselben Use Cases werden da gebaut. Das ist dieselbe Community. Plus ich bin natürlich, habe hier mehr Ressourcen frei. Ich kann skalieren, ich kann tatsächlich Production Use Cases laufen lassen. Und das ist meine Theorie, dass in den nächsten Jahren extrem viele dieser sogenannten kontextbasierten Blockchains entstehen werden. Das heißt, Blockchains, die sich um eine Community, um ein Vertical oder um einen bestimmten Zweck herum etablieren. Also es gibt zum Beispiel die Energy Web Foundation, die macht eine Blockchain für die Energieindustrie, eine Public Blockchain für die Energie-Use Cases. Ocean Protocol macht zum Beispiel eine Special Purpose Chain, also für einen bestimmten Zweck. Die machen eine Blockchain für Data Marketplaces. Und wir sind sozusagen die Blockchain für die Fashion Lifestyle World.
Wie gehen die großen Player im Silicon Valley und in China damit um? Also die GAFAs und Co. Gibt's da Initiativen bei Amazon? Ich meine, Amazon springt ja auf jedes Geschäftsmodell, was irgendwie bei drei nicht auf dem Baum ist.
Sie springen auf das, was sie verstehen. Ja. Die Blockchain verstehen sie noch nicht.
Okay, ja.
Also ich weiß jetzt nicht genau, welche Firmen du meinst. Meinst du jetzt die Brands? Oder meinst du
Google, Apple, Facebook, Amazon, die großen vier, die ja, sag mal, zumindest aus unserem Space Werbung nun ja das weltweite Geschäft dominieren.
Ja.
Setzen die sich aktiv, gibt's da Initiativen,
Projekte? Also Google und so weiter, die reden nicht darüber, aber die haben mit Sicherheit ihre internen Blockchain-Departments, auch Facebook und so weiter. Also die denken natürlich drüber nach, wie können sie ihr eigenes Businessmodell entweder dezentralisieren oder welchen Zweck haben sie noch in dieser neuen Welt, weil diese vergleichsweise neuen Startups sind alles Mittelmänner. Sie sind ja nur da, weil es eben, die sind die neue Institution, sie sind die neue Bank.
Die verkaufen
Das kannst du dezentralisieren. Auch warum haben wir Werbung? Nicht, weil Leute unbedingt Werbung sehen wollen, sondern weil das aktuell im Internet die einzige Finanzierungsmöglichkeit ist, die Leute kennen. Ja. Aber jetzt durch Blockchain haben wir natürlich die Möglichkeit, unendlich viele neue Incentivisierung und Finanzierungsmöglichkeiten zu finden. Mhm. Weil es ist ja nicht so, dass Leute nicht gerne bezahlen. Also zum Beispiel jetzt im Content-Bereich und Media haben wir genau das Problem. Leute würden gerne 10 Cent für einen Artikel bezahlen. Interessanter Titel, bezahle ich 20 Cent, 10 Cent, kein Problem, wenn das für mich ein Klick ist. Aber wenn jetzt auf einmal diese Newsseite mich nach einem Abonnement fragt, weil ich gerade mal eben den Artikel lesen wollte, dann werde ich es auf jeden Fall nicht machen.
Ja.
Das heißt, das Problem ist hier das User-Interface und der Prozess und nicht, dass die Leute nicht bezahlen wollen.
Ja.
Und das kann man mit Blockchain natürlich einen Klick machen und völlig anonym. Das heißt, du musst dich gar nicht anmelden. Du kannst einfach nur sagen, bezahl, es schickt das Geld und sobald die registrieren, dass auf diese Adresse, die sie da generiert haben, Geld reinkommt, dann geht die Paywall weg.
Und derjenige, der den Artikel einmal geschrieben hat oder das Video oder was auch immer, würde immer der Besitzer sein, theoretisch sogar auch.
Weil das sagst, könnte man
noch
so machen.
Ja. Das habe ich dich aber mit der Zwischenfrage nach GAFA und Google und Konsorten abgelenkt von deinem Case. Bleiben wir nochmal bei deinem Modell. Also als du angefangen hast, das zu bauen, das ist ja ein großer Anspruch. Ein Unterschied, ob ich eine App baue, wo ich mir irgendwie ein paar Leute hole, die das nutzen und dann spricht es sich rum und dann fange ich an, App-Installment-Kampagnen zu machen. Du willst ja Das ist eine, Welt, ist eine Weltlösung. Du willst ja eine Lösung haben, die ein Vertical auf der ganzen Welt benutzt. Also mit was für einem Aufwand bist du da rangegangen? Wie viele Leute wie viel Geld brauchtest du? Musst du natürlich, über Geld musst du nicht reden, aber dass wir nur so ein Gefühl kriegen, wie startest du so ein Projekt? Oder wie hast du es
gemacht? Ja, also ich kann dir die ganzen konkreten Sachen sagen, aber natürlich ist es ein ambitionäres Projekt. Mhm. Weil wenn das groß wird, dann wird es sehr groß. Mhm. Und das kann natürlich Achtung, das fällt uns runter. Das kann natürlich eine Trillionen Blockchain werden. Wir werden auch Trillionen Blockchains in den nächsten Jahren meiner Meinung nach sehen. Mhm. Weil das wird immer größer und größer. Und es ist natürlich der Basislayer und die Foundation für ganze Ökonomien eigentlich. Und das wird es auch werden. Ich habe das jetzt mit Ethereum ja schon mal gemacht. Ich habe mit Ethereum sozusagen eine Blockchain, und zwar eigentlich die zweitgrößte Blockchain der Welt, von Anfang an mitbekleidet. Ich habe die User Interfaces gebaut, ich habe die Entwicklertools gebaut, ich habe den ganzen Verlauf gesehen. Wie kann sowas überhaupt an Fahrt aufnehmen? Und Ethereum hat keine Werbung geschaltet. Mhm. Die Ethereum Foundation hat sich auch noch nie mit Firmen auseinandergesetzt. Die haben alle abgeblockt. Die kamen alle an und sagen, wollen wir was mit Ethereum machen? Da hat die Foundation gesagt, nee, guckt mal im Internet.
Das ist eher so ein Wikipedia-Ansatz, oder?
Das ist so totale Neutralität in dem Fall, weil hier geht es ja darum, keinen zu bevorzugen. Und die Technologie an sich gehört ja nicht der Foundation. Das ist ein dezentrales Netzwerk. Wenn die Foundation morgen sagt, hier, na, das machen wir jetzt, alle Ether kommen zu uns, dann hat das null Effekt. Außer, dass die Foundation ihre Credibility verliert, weil sie ja kann nichts machen. Es ist ein dezentrales Netzwerk. Sie müsste alle überzeugen, die Software zu ändern. Und sonst passiert da nichts. Und das wird sie natürlich mit doofen Vorschlägen nicht schaffen. In unserem Falle, wir kreieren genauso ein Ökosystem, aber für eine Community, die noch gar nicht Blockchain ist und die auch gar nicht so technisch ist. Das heißt, hier werden wir das erreichen, indem wir natürlich die Blockchain einmal machen. Da müssen wir aber auch das Rad nicht neu erfinden, weil die Technologie ist schon da. Mhm. Das heißt, ich benutze, was ich schon gebaut habe die letzten Jahre und was schon da ist. Es wird ein bisschen anders aufgesetzt und wir bauen initial Use Cases, die diese Zukunft zeigen. Das heißt, wir werden eine App bauen, die wird dann sozusagen von Luxo der Agency kommen oder die dann zeigt, in der App kannst du dann deinen eigenen Token generieren als Influencer oder da kannst du digitale Fashion-Items kaufen. Es gibt ja mittlerweile auch digitale Fashion-Brands. Mhm. Du kannst dann diese digitalen Fashion-Items kaufen, du kannst dann auch, wenn wir Kollaborationen mit großen Brands machen, kannst du dann auch dort deine Tasche besitzen, also claimen und besitzen und transferieren. Und das erzeugt dann sozusagen, diesen Use Cases werden dann klar. Wir haben jetzt die letzte Jahr an dem Projekt gearbeitet, das ganze letzte Jahr, hauptsächlich an der legalen Infrastruktur und um die technische Basis zu validieren, obwohl die ja größtenteils mir klar ist. Ich meine, ich habe die Erfahrung in dem Space. Wir haben sozusagen die Grundlagen geschafft, um das zu machen. Wir haben uns mit dem Regulator besprochen. Es ging ziemlich viel in Legal natürlich Geld rein. Und wir sind jetzt gerade in dem Stadium, wo wir einen Private Sale für das Netzwerk machen. Mhm. Also wir verkaufen gerade 10% des Netzwerks in einem kleineren Kreis von Investoren und Leuten, die wir kennen, die wir denken, die sinnvoll sind, dazu beizutragen.
Die auch inhaltlich nur, also Smart Money, die auch inhaltlich euch weiterbringen.
Okay. Die inhaltlich uns weiterbringen und die einfach auch diese Zukunft sehen. Mhm. Weil diese Zukunft wird sehr groß. Und da braucht man Leute, die das sehen und die das auch vielleicht mit ihren VC-Funds selber vorantreiben. Und das funktioniert hier so, das Geschäftsmodell sozusagen, es ist eigentlich viele Geschäftsmodelle, weil man könnte natürlich ganz viele Use Cases bauen, die sehr erfolgreich an sich sind, nur digitale Fashion verkaufen in der App, das ist ein Use Case, der wird Milliarden wert werden, weil natürlich die Leute werden Digital Items kaufen, die sie digital tragen, indem sie sozusagen mit ihrer Telefonkamera ein Selfie machen, mappt das diese Klamotten auf ihren Körper und sie können das auf Instagram teilen. Das heißt, jeder fragt sich dann, was ist denn das? Ich will auch mal digitale Klamotten haben. Und dann wären das Collectibles, weil dann gibt es halt nur 100 oder 1000 von diesen oder 10.000 von denen und die wären natürlich dann tradable. Siehe CryptoKitties ist ja ein Phänomen an sich. Das heißt, die Leute haben ja digitale Kitties, traden ja gerade digitale Kitties schon. Und das eigentliche Businessmodell ist gar nicht so ein Businessmodell im herkömmlichen Form, sondern wir als Gründer und auch die, die früh da sind, haben natürlich einen Anteil im Netzwerk. Wir haben einen Anteil von den Lux, den der nativen Cryptocurrencies, die es gibt. Und wenn dieses Netzwerk erfolgreich wird, dann haben die irgendwann sehr viel Wert. Und das geht natürlich auch jedem so, der dann Lux hat. Und auch die, die später Lux kaufen, weil die werden benötigt, um auf diesem Netzwerk zu operieren. Das heißt, der Zweck der Luxo Blockchain GmbH, die diese Blockchain initiiert, ist eigentlich irgendwann mal nicht mehr da zu sein. Der Zweck ist, dieses Netzwerk zu initiieren, es attraktiv zu machen, zu zeigen, was kann man machen, Use Cases zu bauen und irgendwann selbst auszusterben.
Ja, okay.
Und also, das ist natürlich dann an einem Punkt, wo die Blockchain dann sehr viel wert ist und ökonomische Werte in den Milliardenbereichen tragen wird. Und dadurch kann sich die Luxo Blockchain GmbH, also diese Entität, das wird auch eine Foundation ähnlich, also eine stiftungsähnliche GmbH werden.
Die werden umwandeln. Die wird dann bleiben, die Stiftung, damit.
Ne, die muss nur so lange bleiben, wie sie wirklich sinnvoll ist. Okay. Das heißt, es kann 10 Jahre sein, kann 20 Jahre sein, kann aber auch nach 3 Jahren völlig unwichtig sein, weil das wird von der Community getragen. Mhm. Und die finanziert sich natürlich aus dem Geld, was sie initial einnimmt. Und natürlich von den Lux, die sie selbst allokiert, also 5% gehören dieser Luxo Blockchain GmbH und die können sehr viel wert sein. Also die Ethereum Foundation zum Beispiel, die lebt heute noch von 0,8% der Ether, die sie damals allokiert hat. Keine Ahnung, es sind glaube ich 600.000 Ether. Und die Foundation hat sicherlich so 200-300 Millionen an Runway. Das heißt, die könnte jetzt für die nächsten 20 Jahre sich finanzieren und die ist relativ klein, es sind nur 80-100 Leute. Und das reicht aus, um sozusagen diese Kerninnovation voranzutreiben. Es gibt kein Business Model im Sinne von muss für immer existieren.
Ja, okay. Weißt du? Auf neu. Ne?
Es wird aber sehr viele neue Business Models kreieren, natürlich. Ja,
ich glaube, das muss man sich erstmal vorstellen. Ne? Also das ist schon, eine Welt für sich. Und ich glaube, das ist die Herausforderung in einigen Firmen oder Leuten, die drauf gucken und zu lang auch in der alten Welt sind, zu sagen, so, ja, warum sollte man das tun? Aber die Schnittmenge ist natürlich da. Also im Digitalen, das hat einen Wert, völlig klar. Ne? Wir machen einen Post und sagen, oh, wie oft wurde der geliked, wie wurde der geteilt? Natürlich hat das einen Wert. So völlig.
Reputation ist der größte Wert, den wir in unserer Gesellschaft haben.
Aber absolut. Ich finde ja jetzt auch für unsere Generation, meine Generation, ich bin ein bisschen deutlich älter als ihr, also ich werde mir wahrscheinlich keine Krypto oder virtuellen Fashion-Items kaufen, aber ja, die
Kombination. Das würde ich jetzt aber wirklich tatsächlich nicht sagen.
Warte, die Kombination daraus, dass du da aber sagen kannst, wenn eine echte Tasche, die es nur eben nur 1000 Mal gibt, dadurch digital gespiegelt und einen digitalen Zwilling hat und der dann meine Versicherung ist, ne? Also so eine Art oder das finde ich sehr
spannend. Oder deine Rolex.
Ja, so, und jetzt denk mal an Reputation, an das ganze Thema Fake News, was so großartig diskutiert wird, Fake Video, schieß mich tot, das ist jetzt ein einfaches Beispiel. Ich denke jetzt, wir machen einen Post, nehmen wir das Beispiel und sagen, das war jetzt unser Film, unser Video, unser Thema. Heute geht es dann rum und du freust dich drum, dass du dein Gesicht dann irgendwie 20 Mal gerepostet siehst. Wenn du jetzt aber ein Influencer bist und du lebst davon und du kannst auf einmal sagen, das ist aber auch wirklich das, was ich gemacht habe und jemand anderes bezahlt dafür. Also mir leuchtet das gut. Dass wir auch da reinrutschen werden, kann ich auch verstehen. Ich sage einfach, das, was ich immer nur challenge, ist die Frage, wann passiert was? Also weil ich einfach sehr häufig beobachte, wie häufig wir auf Themen springen und sagen, morgen geht's los und unterschätzen, wie viel Verhaltensänderung auf dem Weg da passiert, das meine ich aber noch.
Also ich habe eine ganz kleine Einschubgeschichte, ich war neulich bei, ich nenne die Bank nicht, weil ich sie auch nicht diskreditieren will, es war auch ein toller Vortrag, wir waren also beim Vortrag einer Bank, wo der Chefvolkswirt einen Ausblick fürs nächste Jahr gab, es war auch wirklich gut und ich hatte das Gefühl, die verstehen, wovon sie reden, aber als dann die Frage nach, wie die Position der Bank zum Thema Blockchain ist, da merktest du dann doch eine gewisse Hilflosigkeit. Diese ganzen Cryptocurrencies, die funktionieren ja auch alle nicht mehr so und dann war das Thema abmoderiert, ne?
Gut.
Wo du denkst, okay, da hättest du jetzt von der Bank ein bisschen mehr erwartet, ne? Aber es ist,
es ist,
wie du sagst, das verstehen viele nicht, viele haben Angst davor und sagen, ja, okay, ist doch irgendwie Spekulation. Der Bewegung sicherlich nicht nur gut getan, diese.
Natürlich, also, klar. Und es ist aber in dem Fall sogar, wie gesagt, auch den Neueinkömmlingen geschuldet, weil 2017, 2016, das waren die ICOs gemacht haben, das waren nicht die tatsächlich dezentralen Projekte, die wenigsten davon.
Ja.
Und die dezentralen Projekte, die sind auch heute noch da, also die meisten Projekte sind noch da. Man muss natürlich auch sehen, weil die Leute sagen, ja, ICO 2017, wo sind denn die ganzen Projekte? also man muss auch ein bisschen Zeit geben, ne? Ja. Also diese Früchte aus diesen Projekten werden auch noch kommen, ne? Ich meine, die haben ja Geld eingesammelt, die operieren ja, die arbeiten ja gerade und die müssen natürlich teilweise, viele von denen müssen ihren Tokenmodell mal überdenken.
Und das ist das gleiche wie damals in der Internetblase, oder nicht das gleiche, nicht vergleichbar, aber der Hype, der da draußen kreiert wird. Also da bin ich ja zur Schule gegangen, du auch. Als das dann eben so gehypt wurde und dann hieß es, da kommt dieses Modell, da passiert jetzt das als nächstes. Ja, und wie lange hat es gedauert? Länger gedauert, aber was ist daraus entstanden? Gigantisch viel.
Genau.
Und was ich jetzt interessant fand und deswegen fand ich das unfassbar spannend, mal ein bisschen Emotionen aus dem Thema rauszunehmen. Und klar, du bist da sehr positiv drauf, keine Frage, musst du auch sein, aber ich verstehe die Zusammenhänge.
Muss ich auch sein, das geht gut.
Ich bin tatsächlich, weil ich überzeugt bin. Weil es auch ein dickes Brett ist, weil wenn du nicht überzeugt werden würdest, also würdest du auch.
Aber mit einer guten Mischung eben zu sagen, okay, warum ist das so? Und warum ist das die Foundation? Und warum ist das die Grundlage? Und du hast ja nun auch dran mitgeschraubt. Und das finde ich das Interessante.
Ich mache mir eigentlich die letzten vier Jahre intensiv darüber Gedanken, warum schon allein Open Source Space, warum nimmt sowas Fahrt auf, warum ist das interessant, warum funktioniert das überall? Also Open Source vor 10 Jahren war noch so, ist doch kein Businessmodell, kann man kein Geld verdienen. Ja. Open Source, die ganze Welt basiert gerade auf Open Source und zwar zu 90% das Internet. Ohne Open Source wären wir heute noch bei Webseiten von 1992. Ja. Weil jeder alles kopieren kann und verbessern kann. Was es kreiert, ist keine direkte monetären Reward, aber ein Reputationsreward. Das heißt, diese Leute, die diese Sachen gemacht haben, die sind natürlich absolute Koryphäen.
Es gibt ja auch jetzt ein paar Beispiele auch im nicht nur im Digital Space, sondern im physischen Space für Open Source. Also wenn du dir anguckst, Hyperloop, ne? Dirk Ahlhorn in Kalifornien, der mit Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden von Menschen weltweit diese von Elon Musk irgendwann mal in die Welt geschickte Idee versucht umzusetzen, wo alle ja auch profitieren davon. Wenn das ein richtiger Case wird, dann werden die wirklich mitgeholfen haben, eben auch mit
genau
verdienen, oder, weil sie Anteile kriegen.
Oder ja? Die Autos, also die Elektroautos, hat er auch Open Source. Und also das ist super wichtig. Wenn du Sachen Open Source machst und du machst eine kollaborative Arbeit, erstens kriegst du ganz viele Leute, die sich daran beteiligen. Und zweitens ist die Entwicklungsspeed radikal schneller. Weil die alte Businesswelt, die funktioniert in dieser Intellectual Property-Denke. Ne? So wie ich mach's zuerst und ich sag's kein und dann mache ich Patente und dann lost du dich alle, die da auch was machen, damit ich der Einzige bin, der es macht. Das heißt, der andere muss alles nochmal wiederholen. Die ganze Entwicklung, alles. Das heißt, du musst sozusagen hier 20 Mal sozusagen das Gleiche entwickeln, dass wir irgendwann mal einmal sagen können, so lass uns mal jetzt zum nächsten Schritt gehen.
Teilweise aber auch ja gesetzlich durch Kartell und auch fast ja nicht, will sagen, vorgeschrieben, aber viele ja auch aus, also du kannst
ab. Das ist halt diese Business-Denke, ja, ne?
Business und aber auch Gesetzgebungsgeschichten. Also ich glaube, da muss auch einiges passieren.
Ich spiele jetzt hier den bösen Timekeeper. Wir knacken gerade die Stunde.
Ja, ein bisschen haben wir.
Michael will die zweite voll machen.
Nein.
Das ist okay.
Nee, aber vielleicht kommen wir nochmal, du hast es vorhin schon angedeutet im Vorgespräch, als ich dich gefragt habe, wie soll ich dich eigentlich vorstellen? Hast du ja erst das Wort Futurist benutzt, was ich auch gut finde, und dann gesagt, nee, komm, dann sag mal, wie meine Firma heißt. Aber du machst eher um Zukunft Gedanken. Du hast ja jetzt schon mit deinem neuen Thema, hast du ja schon wieder das nächste Thema. Ne? Du hast über VR und AR gesprochen. Vielleicht gehen wir da nochmal kurz drauf ein, auf die Technologien, bevor wir dann vielleicht noch so ein bisschen auf das wie du eigentlich selber arbeitest, wie du dich organisierst, komm. Aber vielleicht gibt es das noch ein paar Sätze zu Ready Player One, hast du gesehen?
Also mich persönlich interessiert eigentlich das immer, was als nächstes kommt. Und ich habe tatsächlich bis jetzt immer einen guten Sensor gehabt, dass ich immer so 2 Jahre voraus war. Also ich habe mich immer für das interessiert, was in 2 Jahren dann wirklich groß wird. Und wenn es dann groß ist, ist es dann langweilig, dann gehe ich dann zum nächsten.
Das ist jetzt 2 Jahre Zeit.
Das war jetzt immer schon so. Also ich meine, den Token-Standard zum Beispiel, den habe ich im November 2015 proposed. Ne? Der große ICO-Welle war 2017. Mit Blockchain habe ich mich 2013 beschäftigt. Da haben die Leute dann irgendwann mal 3-4 Jahre später begonnen mit. Oder eigentlich 2013 hat es dann auch tatsächlich schon begonnen, groß zu werden. Mich interessiert eigentlich, was kommt als nächstes, und wir befinden uns gerade auf der Schwelle zur virtuellen Realität sozusagen und der Augmented Reality. Das heißt, es ist eine Möglichkeit, dass ich komplett in virtuelle Spaces gehe, die sich sehr echt anfühlen. Also der wichtigste Punkt ist, finde ich, dass man mittlerweile die Wahrnehmung von Räumlichkeit hat Das heißt, du setzt das Headset auf und du bist in einer Welt, die fühlt sich genauso groß an wie die echte Welt. Mhm. Du kannst aber erfahren und beobachten, was du willst. Und du kannst dich dort mit Leuten treffen, du kannst dort Meetings haben, du kannst dort, du hast Hände auch, das heißt, du kannst deine Hände bewegen, den Kopf bewegen, kannst mit den Leuten reden, kannst Computerspiele spielen, alles Mögliche. Und das wird ein ziemlich großer, das wird so ein bisschen wie Fernsehen sein. So revolutionär, dass es einfach jeder dann machen wird. Ziemlich viel Zeit werden die Leute in VR verbringen. Das kommt dann natürlich auch mit AR. Das heißt, du mappst dann deine virtuellen Objekte auch auf die echte Welt. Das heißt, du kannst dann dein Twitter-Stream um dich rum platzieren. Dein Instagram kannst du an die Wand kleben. Und das ist dann immer da, wenn du heimkommst und so weiter und so fort. Und für diese Welt ist natürlich, was wir mit Luxo machen, das ist die Grundlage. Du brauchst eine Blockchain, um überhaupt Sachen besitzbar zu machen und begrenzt
kontrollierbar.
Kontrollierbar, ne? Und besitzbar, tauschbar und so weiter und so fort. Also da ist Luxo schon mal die Grundlage für diese Zukunft, und diese Zukunft ist sehr nah dran. Es ist meistens mit diesen Telefonen, ne? Also wir haben ja zum Beispiel von 2003 zu 2008 gab es so eine Transition, wo dann jeder, also 2008 hatte dann jeder ein Smartphone. 2003 war das undenkbar, dass jeder ein Smartphone hat.
Ich glaube sogar, da erinnere ich mich jetzt noch an der Refurbishment-Zeit dran, vorher, ich glaube bis 2011 haben wir zum großen Teil immer noch die klassischen Telefone refurbished, und so spät ist es erst umgebrochen. Und
okay, wow.
Jetzt glauben die Leute halt immer noch, sie haben es schon seit über 12 Jahren, iPhones, die es gerade gefühlt, gibt es ja seit 12 Jahren.
12 Jahre, ne?
Ja. Und das glaube ich tatsächlich auch. Frage, aber in Richtung VR, weil es für viele immer noch weit weg ist, weil sie es nicht gemacht haben.
Ja.
Die Singularity hat, glaube ich, mal einen Artikel geschrieben, wo die sagten, das wird die Droge, die noch schlimmer wird als Heroin, im Sinne von süchtig machend.
Ja.
Und Kids, Computerspiele, VR, ich glaube, allein an der Kombination.
Also ich sehe es natürlich so, dass als Gesellschaft gehen wir immer durch Zyklen durch, wo wir neue Technologien erfahren, und dann werden wir die erstmal überbenutzen, wie so ein kleines Kind. Ne? Wir benutzen das erstmal zu viel, und dann lernen wir das als Werkzeug zu benutzen. Das ist bei Fernsehen so gewesen, die 80er, 90er, das war ja eine Überdosis, gehen alle mal abends heim und gucken erstmal Fernsehen, gerade die 90er war ja so ein Riesending. Amerika hat das schon mal vorher durchgemacht, und wir haben immer noch nicht losgelassen, scheinbar mit der Fernsehblase. Mhm. Das wird VR auch so sein.
Smartphone ist ja auch so.
Ist es auch so. Super. Man hat diese Überbenutzung, bis die Leute irgendwann mal lernen, das eher als Werkzeug zu benutzen. Ja. Und das werden wir bei VR tatsächlich auch haben. Und da wird es auch radikale Gegner geben, natürlich. Es ist aber am Ende immer alles ein Werkzeug. Ich kann mit VR, erstens, ich bringe das Physische, die physischen Bewegungen und die tatsächlichen körperlichen Bewegungen zurück zum Computerspielen. Das heißt, VR sitzt du nicht am Computer und klick, 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 klick mit deinen Fingern, sondern du stehst im Raum, du bewegst dich, du duckst dich, du springst, in der
Zukunft wirst
du
laufen,
rennen. Es wird ein kompletter Sport.
Ja.
E-Sports zum Beispiel wird nur noch im VR stattfinden in der Zukunft. Die Leute werden massig Zeit, du wirst arbeiten im VR. Du sitzt an deinem Computer und bist in einer virtuellen Welt mit einem riesengroßen Bildschirm, Tastatur vielleicht nur noch hinprojiziert und so weiter und so fort. Und das ist nicht weit weg. Wir haben jetzt die ersten Headsets, die 8K Resolution haben. Das ist dann schon in einer Art und Weise, wo du wirklich ein scharfes Bild hast. Und das ist nicht weit weg. Also ich gebe denen 3 Jahre und es wird schon größerer Standard sein, und ich gebe denen 5 Jahre und es ist schon fast Massen.
Also das ist eigentlich nur noch so, du nimmst es aus der Packung, setzt es auf und legst los.
Genau.
Das heißt, jetzt ist es noch, weil es ein paar Kabel dran sind, ist für viele so die Hürde noch da.
Ja, wenn du von Facebook die Oculus Rift, die On-the-Go-Version.
Oculus Go gibt es jetzt schon, genau.
Echt irre. Ja.
Also, es gibt jetzt auch bald die Oculus Quest, die erlaubt dir tatsächlich auch in einem Raum sich frei zu bewegen. Die ist voll Inside-Out, das heißt, das ist alles in dem Device drin und die scannt den Raum. Diese Sachen kommen jetzt dieses Jahr raus. Ja, und das heißt, das wird jetzt in diese extrem simple Aufsetzen und los geht's Erfahrung sein. Wenn du natürlich High-End-VR heute haben willst, dann brauchst du schon einen Computer und ein Headset, was meistens mit Kabel verbunden ist.
Ja, für Audi, jetzt auf der CES, war Audi und Disney haben eine Kooperation, die haben ein Startup gegründet, wo du quasi, wenn du im Auto bist, eine VR-Anwendung hast, ein Spiel, und die Bewegung des Autos beeinflusst das Spiel. was wohl auf, also in der Demo-Version schon mega, mega spannend war. Also nicht fertig, sondern nicht marktfähig, aber das haben die quasi als ihren Showcase auf der CES gehabt. Also ein Autohersteller und Entertainment-Hersteller.
Ich fand spannend bei dem, aus dem Tool-Thema und aus dem Team-Thema kommt, bei Oculus gab es so die ersten Tests, so was ist, wie bringst du ein Team zusammen? Auch das mit der Tastatur haben wir gesehen und das sind ja riesige Bildschirme, die man daneben hat. Und das sind schon einfach geil, ne? Dann sitzt du in einem Raum, kannst ein Meeting abhalten, hast den Code daneben, wenn du am Coden bist.
Du kannst in die Luft zeichnen, du kannst, hast ein unendliches Whiteboard. Also, die Wahrnehmung für Räumlichkeit ist so echt.
3D-Zeichen.
Die Wahrnehmung ist so echt. Und die Wahrnehmung von Präsenz ist so groß. Das heißt, du hast das Gefühl, du bist mit 20 Leuten im Raum. Ich hatte eine Erfahrung, also ich habe mittlerweile schon 500 Stunden im VR verbracht. Also ich weiß VR tatsächlich, weil ich habe schon bestimmte Spiele, wenn ich mal Zeit habe am Wochenende, dann da habe ich schon sehr viel Zeit mit verbracht über die letzten 2 Jahre. Und
kennst du Icarus?
Ja, habe ich immer gesehen, aber das habe ich noch nicht
ausprobiert. Wo du drauflegst, also
das da braucht man ja dieses Gerät dazu, das habe ich natürlich nicht so aus. Aber
könnte ich dir mal besorgen. Das ist echt cool, das ist wirklich cool, weil da kannst du quasi Flugspiele simulieren, also als wenn du so ein Superheld bist und durch.
Genau, ja das habe ich schon gesehen. Super cool. Das Interessante ist aber, du hast diesen, ich hatte zum Beispiel eine Erfahrung, da bin ich in so einen virtuell Social Space gegangen, das nennt sich Alt Space VR, und bin in so einen Raum gegangen, der sah dann mittelalterlich aus und dann in der Ecke war so ein Tisch und da standen so 10 Leute drumherum in VR, ne? Und die haben alle miteinander gequatscht und die haben da Dungeons and Dragons Brettspiel gespielt. Und das ist so wirklich wie, du bist in einem Raum mit 20 fremden Leuten, die da gerade ein Spiel spielen. So fühlst du dich. Also wirklich so, dann habe ich mich daneben gestellt und zugeguckt und da gab es so einen Typ, der hat dir mal alles erklärt und dann haben die anderen die Würfe gemacht und haben hingezeigt und so. Du siehst ja die Hände und die Kopfbewegung und die reden alle miteinander über Voice-Chat. Weil du kannst ja nichts tippen in VR. Das heißt, du bist da wirklich wie in einem Raum mit 20 Leuten. Und hast dieses Gefühl von, du bist da gerade in den persönlichen Space reingetreten.
Muss auch für das Thema Bildung, Lernen, also völlig andere Erfahrung bieten. Ne? Wenn du mit Kindern dann sagst, okay, du redest nicht über Geschichte, sondern du gehst dann.
Du bist dann neben den Dinosaurier und so weiter. Genau, das wird alles kommen. Das gibt's auch jetzt schon. Ja. Es gibt, jetzt überschreiten wir gerade die Schwelle, dass den Content, den es für VR gibt, sehr professionell wird. Es gibt mittlerweile Computerspiele, die sind halt wirklich AAA-Computerspiele, grafikmäßig. Es gibt Computerspiele, die waren mal AAA, die werden jetzt für VR adoptiert. Und es ist mittlerweile schon so, dass es der Shift wird sehr schnell passieren, weil wenn du etwas hast, was so viel besser ist, siehe Smartphone versus Feature Phone, ne? Wenn du auf einmal irgendwie im Internet surfen kannst, Seiten lesen kannst, das ist was anderes, als wenn du nur dein Kontaktbuch durchklicken kannst und Snake spielen kannst, ne? Und das ist hier auch mit dem Computerspielen so. Also vor einem Computerspielmonitor zu sitzen, ist was anderes, als im Spiel im Monitor drin zu stehen.
Vor allem, weil die Kids ja sowieso mit vielen Monitoren.
Aber genau,
parallel.
Man will ja sozusagen rein in den Monitor. Deswegen hat man ja so große Monitore. Ja. Genau. Und diese Transition passiert tatsächlich jetzt gerade.
Jetzt drücke ich euch zum zweiten Mal auf die Stube. Wir haben im Anschluss.
Ja, ist ja gut. Dann.
Das willst du. Unsere Rollenverteilung.
Sollen wir Schluss machen?
Nein, willst du noch eine letzte Frage stellen? Ich habe immer meine 2 Fragen, ja. Und du brauchst mich jetzt hier nicht durchhetzen. Ich kann dir auch in aller Ruhe stellen.
Genau.
Gut, du bist ein selber Vater und du guckst viel in die Zukunft. Was gibst du deinem Sohn mit? Der ist 8 Jahre alt, weil wir haben Podcast-Hörer, die sind so in dem Alter und hören zu und fragen sich, okay, in welche Richtung gehe ich? Und nicht jeder Vater ist Futurist zu Hause mit Virtual Reality Room und hat eine Blockchain gebaut. Was würdest du, oder was gibst du ihm mit?
Also ich glaube, einfach die Werkzeuge werden sich radikal ändern. Also was du als Entertainment benutzt, was du machst, wie du mit anderen interagierst. Das Internet und Virtual Reality und die Blockchain, das sind ja nichts anderes als Werkzeuge, um uns sozial anders miteinander zu interagieren und auch miteinander einfach Gesellschaft zu bauen. Ne? Und am Ende muss man einfach die Werkzeuge als Werkzeuge verwenden. Das heißt, wenn du dich in VR triffst oder VR spielst, dann ist das eigentlich nichts anderes als irgendwie auch im echten Leben spielen. Tatsächlich. Muss man natürlich immer eine Balance haben. Also Joscha zum Beispiel kriegt auch mal Digital Detox manchmal und so für längeren Zeitraum.
Stimmt, hast du gerade gesagt, ne?
Und genau, hat jetzt erstmal einen Monat Digital Detox gekriegt. Das muss man manchmal machen, um das auszugleichen. Aber ansonsten sind es einfach nur unterschiedliche Werkzeuge. Früher war es ja genauso mit den Büchern. Da wurde gesagt, Bücher lesen, da hast du ja Halluzinationen und da gehen deine Augen kaputt und so. gefährlich. Ne? Heute möchte man das Buch als sozusagen altes traditionelles Mittel wieder erzwingen. Ach, lies doch mal bitte ein Buch. Man hat immer das. Die Medien ändern sich einfach nur. Mhm. Und wir haben natürlich durch das Internet und VR und so weiter die Möglichkeit, auf größte Distanzen miteinander zu interagieren, und die ganze Welt ist ein Dorf. Mhm. Also Joscha zum Beispiel, wenn er spielt, dann spielt er mit Leuten aus der ganzen Welt. Englisch ist seine Hauptsprache tatsächlich. Für ihn gibt's keine Grenzen. Er war jetzt schon in mehr Ländern als die meisten Menschen in ihrem Leben in den letzten 30 Jahren. Die Welt wird einfach ein Dorf. Man interagiert mit allen gleich. Grenzen machen keinen Sinn mehr im Internet. Mhm. Also Nationalstaaten an sich, das macht gar keinen Sinn.
Also Offenheit, Kommunikation, das ist das, was du mitgibst.
Das wird
und
das ist ein Einsatz von Instrumenten. Und die Sachen als Tool zu sehen, das ist ein Bild. Also das ist
fast du ja auch so. Ne? Also ich bin natürlich sehr begeistert. Ich sehe natürlich auch die Gefahren und ich sehe auch die Probleme, auch mit Blockchain und so. Was ist jetzt schon möglich? Ich möchte immer das machen, was ich weiß, was jetzt schon möglich ist. Das interessiert mich. Was kann man jetzt schon machen? Und da kenne ich mich natürlich im Blockchain-Space jetzt besonders aus. Und was halt passieren wird, ist, dass die Leute es wird ganz, ganz neue ökonomische Modelle geben. Es wird ganz, ganz neue Business-Modelle geben. In der Zukunft, was man heute zum Beispiel lächerlich fand, ein YouTuber, zum Beispiel Influencer, kann heute tatsächlich ein Job sein. Ne? Absolut, und früher war das so undenkbar, wie, was machst du denn da, Videos für wen, bla bla. Ja. Heute hat ein Podcaster oder jemand mit einem YouTube-Channel einen höheren Einfluss als eine Fernsehsendung im Fernsehen. Also lineares Fernsehen ist ja sowieso tot. Das gucken ja nur noch alte Leute. Und das ist ja innerhalb von nächsten 3, 4, 5 Jahren ist es komplett weg. Weil da gibt's keinen Grund mehr, das zu schauen.
Nur noch für Sportveranstaltungen.
Vielleicht für Dinge,
die wirklich live sind, ne? So wie ich das Wort eigentlich mal gemeint habe.
Selbst das macht ja im Internet besser. Ja. Na, das ist ja das Ding. Selbst das ist ja im Internet jetzt sogar interaktiver. Das heißt, es ist wirklich fraglich. Der Fernsehturm hier ist sehr interessant, hat fast alle seine Satellitenschüsseln verloren. Der war ja früher voll mit Satellitenschüsseln, sind alle weg.
Ausflugslokal, ne?
Ist nur noch ein Ausflugslokal und macht vielleicht auch noch die Fernseh, das Telefon wird dann nochmal weitergeleitet. Aber wir gehen, glaube ich, in eine Phase über, wo wir als Gesellschaft komplett ökonomische, digitale und virtuelle Ökonomien haben. Das heißt, es wird Leute geben, die machen Digital Fashion. Die kreieren nur digitale Items, kreieren digitale Erfahrungen, sind vielleicht digitale Schauspieler oder sind in irgendeiner sozialen Erfahrung irgendwie ein Moderator oder irgendwas. Und die werden solche Jobs haben, die haben mit der physischen Welt gar nichts mehr zu tun. Das heißt, es wird irgendwann ein GDP geben, das ist dann nicht mehr auf Kohle und diesen physischen Sachen basiert, wie wir heute denken, was so echte Werte sind, sondern das wird auf rein menschenerzeugten Werten basieren, also rein digitalen, virtuellen menschenerzeugten Werten. Und das wird irgendwann mal die physische Ökonomie völlig überholen, weil die physische Ökonomie wird dann zu den Marginalkosten hinuntergehen, nämlich alles lässt sich produzieren in größten Mengen. Man wird nur noch das produzieren, was man braucht, weil es uninteressant ist, weil das Virtuelle ist das Interessante. Und damit wird die Gesellschaft extrem effizient natürlich auch. Es geht dann nicht mehr um Massen von Dingen anzuhorten. Das kann man sehr schön im virtuellen Space viel besser machen. Und da kostet es dann nichts und kostet auch keine Ressourcen und so. Es wird alles auch in dem Sinne etwas ressourcenschonender sein. Weil die tollen Erfahrungen, wie schnelles Autofahren und so, das kannst du kannst du die krassesten Sachen machen. Dann musst du jetzt nicht mehr hier draußen fahren. Und es wird sich genauso anfühlen. Also wir gehen in eine krasse Zukunft und das lässt sich auch jetzt nicht verhindern, auch wenn das manche vielleicht nicht wollen. Und die kommt tatsächlich schneller, als die meisten glauben.
Und ich würde sagen, das lassen wir jetzt zum Nachwirken einfach mal stehen.
Ja, finde ich gut.
Weil noch müssen wir ein physisches Taxi nehmen zum nächsten Termin.
Fabian, vielen Dank. Cool. Das war ganz
vielen,
toll.
Vielen Dank.
Ich könnte mir vorstellen, wir machen irgendwann nochmal eine zweite Folge.
Ja, da gibt es noch einige mehr Sachen zu erzählen.
Vielen Dank. Wer Fragen hat, der soll jetzt kommentieren. Und dann schauen wir mal, wie viel Diskussionsbedarf da ist.
Super.
Danke dir.
Danke.